von 14 Spieltagen liegen hinter uns in der European League of Football Saison 2025 und man möchte meinen, jetzt kurz vorm letzten Saisonmonat, in 4 Wochen beginnen die Playoffs, wüssten wir so langsam mehr, aber es gibt immer noch einige große Fragezeichen, zumindest bei mir. Mal gucken, ob wir die heute so ein bisschen in Ausrufezeichen umwandeln können. Mir gegenüber sitzt unser RAN-redaktionsinterner ELF-Chef Christian, der Mann, der alle Antworten hat in der Regel.
Ich musste mich gerade so hart zusammenreißen, um dich nicht beim allerersten Wort zu unterbrechen, Matthias.
Sehr gut.
Weil 14 Spieltage ist natürlich falsch. 14 Christian. Wochen, 13 Spieltage. Matthias,
bitte ein bisschen. Das wäre mein erster Take gewesen hier.
13 Spieltage?
Danke.
Weil?
Ja, die Bye-Week ist
kein Spieltag.
Ich verstehe nicht, warum die das als Week titulieren.
Desinformation.
Ich freue mich, dass du mit dabei bist.
Außerdem ist
mit am Start Christoph Ecke-Domisch.
Hi, meine ersten Worte sind Desinformation, Mattes. Es gibt 13 Spiele. Punkt. Schön, dass ich dabei sein darf.
Es gibt 12 Spiele.
Meine ich doch, 12 Spiele. Sorry. Tage. Entschuldigung, ja, siehst du, weil ich schon.
Mein erstes Wort heute ist Desinformation. Wir sind einigermaßen heile zurückgekommen aus der baden-württembergischen Hauptstadt Stuttgart. Dort waren wir alle drei am gleichen Ort und doch an verschiedenen Orten. Wir waren im Gazi-Stadion auf der Waldau. Dort haben die Surge, das Team aus Stuttgart, die Paris Musketeers empfangen. Und wir wollen von unseren drei Aussichtsplattformen mal so ein bisschen berichten. Christian, du hast im Übertragungswagen gesessen, hast die Sendung mitgeleitet. Ich habe oben unterm Dach mit Kollege Nommi gesessen und kommentiert. Aber Christoph, wir fangen bei dir an, weil du standst unten am Feld. Das war dein drittes Stuttgart-Spiel, meine ich, in dieser Saison.
Du hast, ich kann dir nicht widersprechen, aber ich kann es auch nicht bejahen.
Macht nichts, okay, aber Desinformation. Du hast jetzt schon einige Stuttgarter Spiele gemacht.
Das ist
du hast zum Fall Beispiel war. Gesehen vor einigen Wochen, als sie in München verloren und jetzt, als sie einen sehr deutlichen Sieg gegen die Paris Musketeers eingefangen haben. Was hast du jetzt nach, ich sage ja keine Zahlen mehr, einigen von fast allen Spielen und Spieltagen und Wochen der Saison für einen Eindruck vom Team der Search?
Nach der letzten Partie, also nach Sonntag, einen wieder etwas anderen als in den Spielen zuvor. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Grund für das, was ich an der Seitenlinie wahrgenommen habe. Denn die Stuttgarter wussten auch, dass alle da draußen von ihnen einen falschen Eindruck haben, ihrer Meinung nach. Und deshalb war die Freude am Seitenrand der Stuttgarter riesig groß, dass die so dominiert haben gegen Paris. Und das muss man wirklich sagen, das war dominierend. Das war fast so dominierend, dass sie bei 0 Punkten erhalten hätten.
26-8, der Touchdown war im 4. Viertel.
Ja.
Ganz kurz dachte man, vielleicht kommen sie doch nochmal zurück, die Franzosen. Aber unterm Strich war klar, das, was die über 60 Minuten gezeigt haben, war eben fast eine Nullnummer. Du hast vorm Spiel natürlich, wir haben alle vorm Spiel mit Spielern und Coaches gesprochen und hinterher auch nochmal. Louis Geier fand ich sehr schön, der dir während des Spiels gesagt hat, ich kann mich jetzt noch nicht freuen, wir liegen vielleicht vorne, aber guck mal auf die Uhr, wir haben noch, ich glaube, da waren es 13 Minuten. 13.
Grund war dein desinformierend provokativer Kommentar, als du sagtest, der Geier, der kommt vom Feld, 8 Catches, der lacht gar nicht. Das hast du nicht im Kommentar gesagt, damit habe ich ihn konfrontiert.
Und das ist Desinformation?
Naja.
Das ist deskriptiv.
Dem muss ich Mattes geben.
Sie waren, Dankeschön, Sie waren voll fokussiert, weil sie dachten, dass nach der Pleite gegen München ein falscher Eindruck entstanden wäre?
Ich glaube, die ganze Saison über. Und ein bisschen was steckt da ja auch an Wahrheit drin. Der Chip on her shoulder, der ist ja da. Einfach, weil sie einmal ein Finale verloren haben gegen Ryan Fire. Und seitdem, also als Jordan Neumann dorthin kam. alle müssen lachen, das ist schön, das ist in der Redaktion ein interner Gag, kann ich euch sagen. Das war über die Aussprache von Jordan Neumann gerne flachsen. Seit er ankam aus Schwäbisch Hall, stand er natürlich für Erfolg. Und er hat eine Franchise, die 0 Siege hatte, auf Sieg umprogrammiert. Aber zum großen Titel hat es dann doch nicht gereicht in diesem Jahr, als sie im Finale war. Letztes Jahr sind sie nicht bis ins Finale gekommen. Und in diesem Jahr hatte ich das erste Mal den Eindruck, zweifeln wir von außen ein bisschen an ihnen. Ja. Und ich glaube, sie selber haben auch manchmal überlegt, ist das noch so dominant, so gut wie in den ersten 1-2 Jahren oder sind wir ein bisschen anfällig? Und ich glaube, in dieser Partie steckte jede Menge Erwartungshaltung an sich selbst rein. Und die haben einen knallharten, guten Gameplan gemacht. Aber wenn der Zweifel im eigenen Kopf so anfängt einzukicken, ne, und ich glaube, das war bei vielleicht dem einen oder anderen Spieler so, dann brauchst du halt Momente, wo, wenn du dich einfach an den Plan hältst, die Scheiße so richtig fliegt. Und die ist richtig geflogen. Und ab Ende des ersten Quarters habe ich diese Energie an der Sideline festgestellt. Da waren so viele Smiley Faces, da war richtig Glück und Relief. Und der war hart erarbeitet.
Lass uns die Zeit noch mal ein bisschen weiter zurückdrehen. Der Donnerstag vom Saisonstart, da warst du, Christian, in Stuttgart bei der ELF-Saisoneröffnungspressekonferenz.
Ja, da wird er sich noch lange dran erinnern.
Am 7. September, das Champion.
Bagaki! Ganz kurze Anekdote. Bitte. Ich habe neulich einen Strafzettel bekommen und ich wurde geblitzt. Dann dachte ich, ah ja, jetzt ist das wohl da. Stattdessen bin ich wohl zu dicht aufgefahren und deutlich zu dicht. Das ist auch nicht meine Art. Ich bin eigentlich ein anständiger
Fahrer. Der ist ausgeschert. Du hast mir ein Foto gezeigt.
Ja, es sieht so aus, als wäre der ausgeschert. Und außerdem muss man ja sagen, dann ist der Rant vorbei. Auf deutschen Autobahnen muss man zu dicht auffahren. Ansonsten denken alle, du trödelst. Und da passen ja drei Autos in die Lücke, wenn du den Abstand einhältst. Naja, egal. Auf jeden Fall
war
auf dem Weg zur Pressekonferenz. Ja, da war ich auf jeden Fall und ich kann mich noch lange dran erinnern.
Hast du mehr Punkte gemacht als die Musketeers am Sonntag?
Nein.
Das geht
aber mehr als Stuttgart
im Hinspiel, als sie 0-6 verloren hatten. Am 7. September ist das Championship Game in Stuttgart, also quasi das Heimspiel. Du hast Jordan Newman und Riley Hennessy und Louis Geier bei der Saisoneröffnungspressekonferenz darauf angesprochen. Ja. Nun ist der eine natürlich ein kompletter Ami mit Riley Hennessy, Jordan Newman, der in der Nähe zumindest jetzt schon von Stuttgart lange Jahre gecoacht hat in Schwäbisch Hall, so ein halber Stuttgarter, und Louis Geier als richtiger Stuttgarter. Hattest du da das Gefühl, dass das Finale quasi im eigenen Stadion da so ein bisschen schon bei denen im Kopf war?
Ja, safe. Das war der Grund, warum manche von denen zurückgekommen sind. Also gerade bei Riley, der ja gefühlt, seit er bei Stuttgart ist, jedes Jahr seine Karriere beenden
will. Nach dem Championship-Game.
Nach dem Championship-Game. Ja. Wir hatten das Gefühl, das war's.
Ja. Und dann nächstes Jahr nach dem Halbfinale, da war dann auch noch so ein bisschen das Gefühl bei ihm, dass er das schlechteste Spiel seiner Karriere gemacht hat. Dann
Halbfinale
hat
gegen Rheinfire.
Ja. Genau, wo sie ausgeschieden sind. Also zwei Niederlagen gegen Rheinfire. Und ich glaube auch, der wird noch so lange weitermachen, bis er Rheinfire mal in den Playoffs schlägt. Nein. Aber das war bei allen im Kopf. Natürlich an dem Tag ging es in der Pressekonferenz darum, dass das Championship-Game in Stuttgart ist. Da mussten sie natürlich auch drüber sprechen. Aber egal, was die gesagt haben, ja, wir gehen Spiel für Spiel, würde John Newman sagen.
Oh, ja. Bonus-Trainer.
Ist scheißegal. Die haben da alle drüber nachgedacht. Die haben gemeint, sie fahren da vorbei auf dem Weg zum Training und so und denken immer dran. Ich glaube, Jordan hat es gesagt, jedes Mal, wenn er am Stadion vorbeifährt, da sind wir. Und ich glaube schon, dass es diese Saison ein bisschen herausfordernd war für die mit halt so 0-6 in Paris und so, dass da nicht das gleiche Selbstverständnis unbedingt, zumindest für uns von außen, das ist ja das, was Icke gesagt hat, vielleicht haben die auch das Gefühl gehabt, hey, wir sind es eigentlich, die Leute sehen das nur nicht.
Finale daheim.
Sie spielen noch, Christoph, jetzt gegen Hamburg, dann in Köln und dann in Fehervar. Das sind teilweise noch ein bisschen eine Auswärtsfahrten, die sie da vor sich haben. Aber wir gehen mal davon aus, dass sie diese Spiele gewinnen werden. Sie werden die Division gewinnen, sie werden die Playoffs gewinnen.
Ja. Du hast
gewinnen direkt.
Die Playoffs erreichen.
Entschuldigung, sie werden die Playoffs erreichen.
Okay.
Hätten sie das Spiel gegen Paris gewonnen, sie hätten die Playoffs vermutlich immer noch erreicht, weil
verloren.
Eben, du hast gerade Cakewalk gesagt, sie hätten vermutlich immer noch drei kommende Spiele gewonnen. Aber sie wären mit einem ganz anderen Bauchgefühl reingegangen dann in die Postseason, weil der größte Test, der letzte große Test gegen Paris schiefgelaufen wäre. Was traust du denn jetzt gerade zu den Search? Für natürlich die Postseason.
Tja, nach diesem Spiel denke ich mir wieder, das, was ich auch die ersten zwei Jahre Jordan Newman immer gesagt habe, an denen gibt es keinen Grund zu zweifeln, weil sie das best aufgestellte Footballteam von der ganzen Coaching-Seite her sind. Und damit möchte ich ja nicht Jim Tomsula und Rheinfire aus den vergangenen beiden Jahren irgendwas nehmen, weil da können wir auch gleich nochmal eine Side-Note drauf verwenden, so ein NFL-erfahrener Coach, der bringt nochmal einen anderen Sparkle mit rein. Also der ist eine Autorität, vor allen Dingen im Locker-Room für all diese, wie Österreicher sagen würden, semi-professionellen Footballspieler. Ich glaube, als Mensch, der einen Day-Job hat und dann da zum Training kommt oder zum Spiel kommt und da ist ein NFL-Football-Coach, der dir entweder den Arsch aufreißt oder den Arsch nett pimpert, der macht was mit dir, der holt nochmal 5% extra raus. Das gibt's aber nicht in Europa. Und wenn man das rausrechnet, ist Jordan Newman, der ganze Coaching-Staff, das Beste, was es in Europa gibt. Und deshalb gibt es keinen Grund, nicht immer zu denken, dass die Stuttgart Search ins Final, ins Championship-Game kommen und wenn da nicht Ryan Fire steht, auch gewinnen. Und genau das, denke ich jetzt wieder.
Vergangene Woche hast du mir vorgeworfen, dass ich nicht oft genug gut genug Dinge sage über die Vienna Vikings. Denn ja. Ich glaube, bei Coaching-Staff würden die ein Wörtchen mitreden wollen.
Ganz sicher. Aus guter Einwand übrigens. Da haben wir die Österreicher
Dankeschön.
Wieder. Da haben wir die Österreicher wieder das übergangen. Dann setze ich mir an der Stelle vielleicht nochmal die deutsche Brille auf. Oh Gott, heute wird Dillewart. Dann setze ich mir an, das könnt ihr nur sehen, wenn ihr ins Video reinguckt zu diesem Podcast, die deutsche Brille auf und sage, okay, das kommt aus deutscher Brillenseite. Und zwar deshalb, weil ich von mir behaupten kann, dass ich in den letzten 12 Jahren, wo ich mich intensiv mit Football beschäftige, mit dieser Coaching-Staff auch schon mal bei Schwäbisch Hall in Berührung gekommen bin und da einfach ein Auge drauf habe. Kann bei Vienna genauso sein, habe ich aber nicht mitbekommen, weil ich in Deutschland lebe. Und deshalb sage ich, aus meiner deutschen Brillensicht ist das Jordan Newman Stuttgart Search.
Gut, dass du die Brille aufgesetzt hast, dass man nicht gesehen hat, wie rot du geworden bist. Du hast dich vor der ELF noch nie mit Schwäbisch Hall und den Unicorns auseinandergesetzt.
Das ist absolut falsch.
Das absolut
ich war falsch. Sogar schon mit Icke dort drin.
So, und bitte.
Vor der ELF?
Ja, natürlich.
Mit Moritz Böhringer.
Ah, okay, gut, ja, touché. Alles klar.
Und
dann gib mir die Brille, ich habe gelogen.
Mein lieber Freund und ehemaliger Kollege Jan Stecker hat natürlich eine Zeit lang den German Bowl kommentiert. Und alleine deshalb habe ich zumindest die German Bowls von Schwäbisch Hall häufig gesehen.
Ich wollte
die New Yorker Braunschweigs Lion.
Braunschweig Lions. Desinformation direkt. Abkappen.
Das ist gut.
Wollen wir uns unsere dänisch-schwedische Brille einmal aufsetzen?
Ich will noch ein Wort von euch zu Jack Del Rio hören. Gerade du hast...
Zu Jack Del Rio?
Ja, okay, wir haben NFL-Coaches.
Ich würde gerne ein Wort zu Luke Del Rio verlieren. Oh. Denkt ihr, da gibt es jetzt Stress zu Hause?
Bitte, jetzt ihr beiden.
Also Paris wurde dominiert von Stuttgart, zumindest was die Offensive von Paris angeht. Die hat über weite Teile des Spiels nicht stattgefunden. Hatten natürlich auch ein bisschen Pech mit ein paar Fourth Downs, aber die wirklich knapp waren. Also,
ja.
Aber der Offensive Coordinator bei Paris, Luke Del Rio, ist Sohn des legendären Ex-NFL-Spielers und Headcoaches Jack Del Rio, der Headcoach von dem Spiel ist. Wir haben mit beiden, oder ihr besser gesagt, habt mit beiden gesprochen dort. Icke, was kannst du jetzt über die Beziehung von den beiden sagen?
Ich gebe einfach weiter und lass Mattes da reden, weil ich schon so viel geredet habe. Wie beschimpfen die sich denn? Sagen die, hey, Coach, oder was sagen die?
Ich glaube, Luke Del Rio muss diese Woche 100-mal schreiben, ich muss mehr als 8 Punkte machen. Also, das ist eine sehr interessante Konstellation natürlich. Mhm. Der Head Coach ist der Vater und der Offensive Coordinator ist der Sohn. Andersrum wäre es sicherlich noch seltsamer, wenn die Autoritätsperson, der Chef der ganzen Sache, der Sohn wäre. Aber ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Und nicht mal in Bezug auf meinen Vater, sondern generell in dem Bezug. Also wir haben mit Luke Del Rio, also dem Sohn, dem OC, vorher gesprochen. Und er sagt, ja doch, ich sage Dad. Also er sagt nicht Papa, klar, weil Ami, er sagt Dad. Das muss eine ganz, ganz seltsame Sache für alle anderen sein in diesem Staff. Und wir haben auch mit Nomi drüber gesprochen, also unsere Coaching-Instanz bei uns im Staff quasi, der gesagt hat, das ist komisch für alle Beteiligten und vor allem auch für alle Außenstehenden. Denn wenn du zu jemandem Dad sagst und wenn es dein Vater ist, dann suggeriert das immer eine engere Beziehung. Ja. Und du möchtest eine enge Beziehung zu deinem Offensive Coordinator haben, aber was sagt sich der Linebacker-Coach? Was sagt sich Matt Johnson zum Beispiel, der ehemalige Hamburg Sea Devils Head Coach, der jetzt da im Staff ist und die Offensive mit begleitet? Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie das ist nach so einem Spiel, wo ganz viel schiefgelaufen ist.
Aber man geht ja häufig mit seinen Kindern härter um als...
Ja, genau. Ich denke mir das auch. Aber irgendwas an deinem Interview mit Jack Del Rio hat mir gesagt, dass er super entspannt ist mit der ganzen Sache. Die haben jetzt 8-26 verloren, das ärgert den. Aber ich glaube, er will seinem Sohn auch einfach diese Möglichkeit so ein bisschen geben, hier Offensive Coordinator zu sein in Europa, diese Zeit auch gemeinsam zu haben. Das ist Vater-Sohn-Zeit, wie glaube ich, intensiver, als wir sie wahrscheinlich alle mit unseren Vätern hatten, wenn man da in einen anderen Kontinent zieht und
da 24/7 Football macht.
Ja, die hängen ja auch die ganze Zeit aufeinander wahrscheinlich. Also irgendwas hat mir gesagt, der hat so eine Ruhe ausgestrahlt, dass das ihn abseits des Feldes irgendwie nicht tangiert. Egal, wenn es mal footballtechnisch nicht läuft, wenn die vielleicht nicht ganz auf einer Wellenlänge sind, ich glaube, der kann es gut abhaken und einfach sagen, hey, nächste und Woche.
Nur basierend auf dem, was du jetzt gerade gesagt hast, würde man, glaube ich, draußen vermuten können, dass das Vetternwirtschaft ist, was natürlich auch ein Stück weit stimmt. Der hat Super Bowls gewonnen, der hat, glaube ich, schon am College wurde er schon hoch ausgezeichnet als Spieler, also und der dürfte Multimillionär sein, wenn er nicht viele falsche Entscheidungen getroffen hat. Aber dem ist das nicht egal. Also Jack Del Rio ist, glaube ich, 62, 63, hat vor dem Spiel seine Defensive Backs noch übers Feld gescheucht. Also ja. Der war körperlich dabei und der war auch mental dabei. Dass das so ein total Aussetzer war. Die Defensive war streckenweise ein bisschen besser, aber auch die hat viel zu wünschen übrig gelassen. Ich glaube, dass die alle unzufrieden sind und alle voll dabei sind, das wieder zu richten. Ich wollte dich nicht verbessern, ich wollte nur sagen, das ist der Eindruck, den ich unten noch am Feld vorm Spiel gewonnen
habe. Aber ich glaube, die können das gut trennen zwischen dem familiären und dem footballtechnischen. Da wird es nicht Krach geben.
Hoffen wir es für die Musketeers, ja.
Ja. Ich würde noch den Friedrich Wilhelm hinzugeben, dass ich glaube, dass, das sagt man so in Königs Wusterhausen, dass jemand wie Luke Del Rio auch, wenn nicht sein Papa Headcoach wäre, in der ELF diesen Job vielleicht hätte. Einfach mit dem Resume, was er schon mitbringt, aber das ist einfach nur mal so dahingestellt, wie das andere dahingestellt war. Und jetzt kommt der Arbeitsauftrag, den ich angekündigt habe. In diesem Podcast-Feed sind ja auch schon andere Sachen aufgetaucht. Es wird sehr tief eingeatmet. Deshalb mein Arbeitsauftrag wäre, dass man in diesem Podcast-Feed die Interviews, die wir mit den Menschen führen,
habe ich tatsächlich überlegt. Und hier kommt jetzt für euch die wichtigsten Aussagen von Jack Del Rio.
This is our first time we both meeting each other. I have to ask, how's life in Paris? How are you enjoying coaching in the ELF?
So life is good, and life in Paris is good, and coaching in the ELF it's been awesome. Been the guys work so hard, they care so much, they put so much into it. The level of play is very good. The top teams here in Europe are doing a really good job, and so, you know, you can see the development, the good football, the well-coached, the talented teams that are clashing, and we're getting into that playoff mode now, so it's getting late in the year, and this is when some of the better games like this will take place, and a lot of fun to be a part of.
And what is interesting from a TV perspective is that it's not only you, Jack Del Rio, but your son, Luke, as well in that team. How much on a game day is it like father and son and coach and coordinator? How much is there into it?
I mean, it's always father and son because I'm his father. But I really let him do his thing, support him, make sure he has the information he needs from me about decisions and things like that, and let him do his thing. He's been great. He's really done a great job developing the offense. You know, being here with the language barrier, and we got here late. We didn't get the OTAs, so we got here late in the process. So there's been a lot of growth from the offense as the year has gone along, and that's a credit to Luke and the staff.
You lived, and I say that in a positive way, you lived a lot of life. You coached a lot of football. If I told you 30 years ago you played NFL, you coached NFL, you will be coaching with your son. Tell me what you were saying.
I would say you're crazy. No, there's no way. I actually never thought I would coach. When I was a player, I thought, okay, I'm going to play 7 years and go back and work with my father in construction. And then here I am. I've coached for the last 30 years, and my son is coaching with me, and we're in Europe, and it's just it's been phenomenal.
You said you would have gone back to construction to work with your father. Well, yeah, what changed?
My love for the game. I love to compete. I love to be a part of a team. I got to play for a long time, and now I've been able to coach for a long time. And so it's been a part of my life, and now to share that with my son is special.
Und dann kann ich sagen, wenn ihr das jetzt gehört habt, dass das natürlich nicht abgesprochen war, sondern dass ich hier wie immer rinmarschiert bin in diesen Podcast-Raum und gesagt habe, ich mache euch jetzt noch Arbeit, ihr werdet bestimmt sauer sein. Ja. Liebe Grüße.
Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, als du es angedroht hast.
Ich habe auch eigentlich noch was Schlimmeres im Hintergrund gehabt. Mal gucken, ob ich da noch zu komme, dazu erzählen.
Das Zusammenarbeiten mit Christoph Ikedomisch ist gleichzeitig und nicht abwechselnd, sondern gleichzeitig Fluch und Segen. Lass uns einmal unsere rot-weiße roter Hintergrund, weißes Kreuz mit leichtem Linksfokus, unsere dänische Brille aufsetzen und über die Nordic Storm sprechen. Die Nordic Storm sind weiterhin das einzig ungeschlagene Team. Christian möchte, bevor ich anmoderiert habe,
ja, kommt drauf an, ob es ein Heimspiel oder ein Auswärtsspiel ist, sonst müssen wir vielleicht auch die schwedische Brille aufsetzen.
Ja, exakt.
Die spielen abwechselnd die Hymnen, je nachdem, ob es Heimspiele oder Auswärtsspiele sind.
Und wo ist zu Hause?
Also welche Hymne zu Hause? Zu Hause Dänisch, weil sie ja in Dänemark spielen, in Kopenhagen. Auswärts dann immer die schwedische. Mathis, du musst gar nicht so schauen. Bitte jetzt deine Frage.
Krass. Dankeschön. Sind nur 60 Kilometer über eine Brücke, dann ist man aus Kopenhagen in Schweden.
Wir sind ja auch
nicht, bis ich da war.
Wir müssen ja auch nicht nur Desinformation machen, sondern
exakt,
auch
nochmal wirklich Information.
Ja. Bitte, ich warte auf deine
Frage. Für eure Information, Mathis lehnt sich sehr, wie nennt man das, zickig, würde man sagen. Ja,
fast ein bisschen zickig.
Ja, ne? Zurück. Nee, Zürich haben wir nicht.
Wir machen die Audiodeskription jetzt aus. Das sieht man ja in der Kamera.
Hattest du ja gestern schon. Auf der Nachhausefahrt
eigentlich. Oh, wir sind zusammen aus Stuttgart nach München zurückgefahren.
Ey, wäre schön, wenn du jetzt deine Frage vorlesen.
Christoph hat alles vorgelesen. Ortsschilder, Kennzeichen.
Warum?
In München, als wir wieder ankamen.
Von meiner Mutter.
Er hat die Ladenfrontbeschriftungen vorgelesen. Jedes Straßenschild. Ja. Okay. Wir sprechen über den Nordic Storm, die eine Bilanz aufweisen von 9-0. Das ist ein Wechsel von vor einer Woche, da waren es noch 7-0. Sie haben nicht nur 53-35 gegen die Berlin Thunder, sondern jetzt auch offiziell, so wurde es am Dienstag verkündet, 35-0. So wird das Spiel, das nicht ausgerichtete Spiel gegen die Helvetic Mercenaries, gewertet.
Two games at a time.
Sie haben also jetzt wir hatten es seit Wochen eigentlich schon gesagt, ihren stammetatmäßigen Platz 1, ihren First Seed im Playoff-Picture eingenommen. Die große Frage ist, und wir klammern natürlich diesen Sieg am grünen Tisch, das 35-0 gegen Helvetic aus. Sie haben jetzt gerade gespielt gegen die Berlin Thunder, 53-35.
Ja.
Sie haben in der Woche vorher gespielt, zu Hause gegen die Rhein Fire, 25-24 gewonnen.
Right.
Und die Woche davor 27-21 gegen die Hamburg Sea Devils. Sie haben also 21, 24 und 35 Punkte zugelassen.
Mhm.
Sie haben jetzt den First Seed, hätten, wenn die Playoffs heute beginnen, eine Bye Week und sind das einzig ungeschlagene Team in der ELF. Stand heute. Sind sie für uns denn aber auch so Favorit, wie diese drei Fakten es suggerieren würden? Und ich gebe mal demonstrativ zuerst an Christian.
Ich bin immer bei Rhein Fire der Meinung gewesen, in den letzten 2 Jahren, bevor die einer schlägt, sind sie für mich der Top-Favorit. Und gleich würde ich es bei Nordic auch sagen, die starten langsam in Spiele, das haben sie gelernt. Und sie lassen viel durch die Luft zu. Du hast die Punkte genannt, die sind wirklich angreifbar im Vergleich zu Stuttgart oder sowas. Die sind sehr angreifbar und trotzdem haben sie noch nicht verloren. Weil Jadrian Clark halt auch jede Woche die nötige Anzahl Punkte fabriziert, die sie zum Gewinn brauchen. Diese 9-0. Solange sie nicht verlieren, sind sie für mich top.
Gerade 519 Yards und 7 Touchdowns. Junge. Seine eigenen Rekorde gebrochen.
Zugegebenermaßen gegen Berlin, no offense, gegen irgendjemanden, der da in der Defensive spielt. Aber das ist auch ein Team, was sehr viele Punkte erzielen muss, ähnlich wie Madrid, um Spiele zu gewinnen.
Du hast meinen Hakler gleich schon eingebaut, aber vorher noch Christoph.
Nee, mach du mal.
Sie haben jetzt gegen Berlin gespielt. Ein Team, das, und da muss ich nochmal kurz nachgucken, wo genau die Berlin Thunder jetzt stehen. Ich glaube bei 3-6.
3-6.
Und wenn wir uns das Programm vorher angucken, haben die Nordic Storm das zweiteinfachste Programm gehabt, basierend auf unserem Power Ranking.
Ja.
Dazu kommen wir gleich noch. Sie wurden tatsächlich diese Woche überholt von den Madrid Bravos. Gegen Helvetic haben sie gespielt, gegen Wroclaw, Berlin, Frankfurt, Wroclaw, Helvetic, auch wenn das ausgefallen ist, Hamburg. Und jetzt dann nochmal gegen Berlin. Also der stärkste Gegner bisher war, ich glaube, da sind wir uns einig, die Rhein Fire. War auch das knappste Spiel, nur ein 25-24, ein Punkt-Sieg. Fehlt, Christoph, den Nordic Storm noch diese große Challenge, so wie es Stuttgart jetzt schon mehrfach hatte. Stuttgart zweimal München, zweimal gegen Paris. Fehlt das den Storm noch, um in die Playoffs mit einer breiten Brust reingehen zu können? Mit einer 9-0 breiten Brust.
Ich glaube, die gehen mit der breiten Brust rein, ob sie da einfache oder schwere Gegner gespielt haben, zumal sie für ihre eigene, für ihren eigenen Kopf, spätestens mit Rhein Fire, diesen einen guten Gegner hatten. Da haben sie alle auch da vorher ein bisschen drüber gesprochen. Ja, ein bisschen mehr Standortbestimmung wäre schon gut. Und Hamburg, Rhein Fire, diese beiden Spiele hintereinander, haben denen, glaube ich, gereicht. Und deshalb, ich finde, die Diskussion ist für mich schon überholt, ob dieser Schedule nicht reicht, um mit einer breiten Brust drin zu gehen. Für mich ist aber trotzdem auch klar, nach dem, was wir uns off-air, glaube ich, immer erzählen, also nicht on-air, wenn ihr das sehen und hören könnt, sondern wenn keine Kameras laufen, wobei Instagram ist ja halt immer irgendwo immer auf einem Handy an, erzählen wir uns nämlich immer, dass die Spitze viel breiter geworden ist in der ELF. Also die Top 6, da kann jeder jeden schlagen und es gibt nicht ein Team, was nicht zu schlagen ist am Ende. Ja. Ryan Fire war bislang immer so. Nordic ist faktisch gerade genau dieses Team, aber wir alle denken, ich spreche natürlich sofort wieder für uns alle, dass Nordic dieses Team nicht ist, sondern ja, Nordic ist schlagbar.
Da gehe ich auch mit.
Und ich würde sagen, wenn jetzt Playoffs wären, gehen die mit einer super breiten Brust rein, aber das wird oder könnte sehr gut trotzdem dazu führen, dass sie one and done enden, nämlich ein Spiel und raus. Und das ist dann immer noch ein super Erfolg.
Ja, vor allem, wenn der Stuttgart eventuell als Fourth Seed aus dem Heimspiel Wildcard rauskommt. Oder wer ist der 3-Seed gerade? München?
München also müssen 3 sein.
Das, genau, sind schon, ja, das sind schon Teams.
Sie würden jetzt gerade spielen gegen entweder 4 oder 5. Das heißt entweder Stuttgart oder Madrid.
Boah, Madrid wäre
natürlich. München ist momentan auf 3. Stuttgart
Nein,
ist
sie
auf
4. Sie haben ja eine Bye-Week und kriegen dann
den Sieg. Ach, Mattes hat schon weitergerechnet.
Du hast schon ausgerechnet. Ja. Entschuldigung.
Das sind vollkommen also okay, meine, dass er wieder...
Ja, das stimmt nein, natürlich gar nicht.
Doch, das hängt doch vom Ergebnis von 3 und 6
genau,
und
5 ich abgeben. Ich habe den Ravens gerade schon
Mattes einen Sieg gegen München falsch gegeben.
Nein. Mattes hat den also, 6. Seed nämlich ja nicht zu ihm billigt. So ist er.
Ja. Ich habe gerade schon den Sieg für die Munich Ravens.
Du hast recht, dass die Munich Ravens nicht bekommen könnten, wenn die an 3 bleiben.
Aber Madrid wäre natürlich... Das wäre ein schöner 66-63 nach Regulation.
Wir halten fest... Wir sehen die Nordic Storm momentan noch nicht so gut ein wie die Ryan Fire aus den vergangenen beiden Jahren.
Nee.
Aber sie sind das beste Team momentan in der Liga.
Christian hat es, glaube ich, gesagt. Oder?
Sie sind für mich die...
Solange bis sie schlagen werden, das meine ich.
Ein Favorit auf den Titel.
Okay. wie bei Nomi. Nomi, schöne Grüße an dich. Ryan Fire gegen Nordic Storm. Ich mache die Sendung auf und sage, ja, die sind der Titelverteidiger. Deshalb sind die sicherlich ein Favorit. Und die anderen sind ungeschlagen. Nomi, wer ist denn jetzt wirklich der Favorit? Und Nomi bringt zweimal die gleiche Begründung und endet mit dem Satz, ja, also wir haben zwei Favoriten.
Blicken wir auf unser Power Ranking.
Da gibt es auch viele Favoriten.
Wir fangen hinten an. Wir fangen mal beim etwas breiteren Tabellenkeller an. Und breiter im Sinne von im Vergleich zu den Vorjahren. Du hast gerade die Tabellenspitze angesprochen.
Der Keller ist
oben breiter. Von der 16 auf die 1. Von der 16 die Cologne Centurions. 15 die Helvetic Mercenaries. Feha war einen Schritt nach oben gemacht, nach einer nur knappen Niederlage gegen die Prague Lions. Hamburg Sea Devils auf 13. Berlin Thunder auf der 12. All diese Teams sind schon definitiv und komplett raus aus dem Rennen um die Playoffs. Deswegen lass uns direkt rein.
Ich habe dazu einen Satz
in das Tabellenmittelfeld.
Das ist wirklich nur ein Satz. Wenn ihr nichts dazu sagen wollt, bitte, dann ist es nur ein Satz. Ein bisschen den Internet-Vibe aufzunehmen. Ja, alles ist so schlecht in der ELF. 70-0, alles ist schlimm, viel schlechter als früher. Jein, ich würde mal sagen, die drei, die den Bodensatz bilden in eurem Ranking, Cologne, Helvetic und Fehervar, ja, da ist alles schlechter. Aber Berlin Thunder hat lange in One-Possession-Game gegen ein ungeschlagenes Team in Woche 10 gehabt und Berlin Thunder ist literally schon fast abgeschrieben. Hamburg Sea Devils haben gegen diese Team One-Possession-Game gehabt. Das ist auch ein Indiz, dass zumindest da was funktioniert.
Lass es mich so sagen, Berlin und Hamburg, also die 12 und die 13 in unserem Power-Ranking, haben Spiele, wo sie viel Gutes gezeigt haben. Was uns immer skeptisch stimmt bei diesen Teams, ist auch die Organisation, die dahinter steckt. Mhm. Also Hamburg hat jetzt das Spiel im Volksparkstadion abgesagt. Bei Berlin sind Spieler gegangen wegen Visa-Problemen. Es gab diesen Ausrutscher, sage ich mal, vom CFO, der sich auf LinkedIn geäußert hat mit
ihr Fans. Also es ihr müsst mal liefern.
Diese Organisationen wirken einfach seit
in
jüngerer Geschichte, die waren mal besser, einfach nicht so professionell wie die anderen Organisationen und man macht sich auch ein bisschen immer Sorgen drum, sind die nächstes Jahr noch am Start und ist da alles gut und ist da noch Geld. Das ist so ein bisschen...
Wir bauen im Keller noch ein zweites Geschoss ein. Unten Köln, Helvetic, Fehervar, eine Stufe drüber, in so einer halben Stufe, so ein halbes Apartment drüber, Hamburg und Berlin. Das Tabellenmittelfeld, die Wroclaw Panthers auf der 11, die Prague Lions auf der 10, die Frankfurt Galaxy auf der 9 und wir hören an der Stelle direkt schon mal auf, weil alles da drüber noch kochend heiß um die Playoffs mitspielt. die Panthers, Lions und Galaxy, gerade die Lions, die einen ordentlichen Dämpfer gerade bekommen haben, zwar gewonnen gegen Fehawar, aber nur 10-6. Da steht für mich gerade so die Überschrift, die Magie und vor allem die Mentalität ist verloren gegangen vom, sagen wir mal, ersten Saisondrittel, als sie Teams geschlagen haben, gegen die sie sonst nicht gewonnen hätten. Immer noch eine deutlich bessere Saison, immer noch mit Playoff-Chancen, immer noch. Ich rufe schnell das Restprogramm auf für die Prague Lions. Gegen Helvetik, gegen Frankfurt und nochmal gegen Helvetik. Also sie können sogar die Saison nochmal mit 3 weiteren Siegen beenden und dann haben sie immer noch Chancen auf die Postseason. Aber da ist der Schwung rausgefühlt gerade. Ja.
Und es wird viel davon abhängen von dem nächsten Aufeinandertreffen gegen Frankfurt, die sie im Hinspiel, das ist eins der beiden Teams, die sie dieses Jahr geschlagen haben, wo man nicht damit gerechnet hätte. Das sind nämlich die Teams im Power-Ranking nebendran. Auf der 11 die Wroclaw Panthers im Hinspiel geschlagen und auf der 9 Frankfurt Galaxy im Hinspiel geschlagen. Aktuell mit dem neuen Quarterback bei Frankfurt und mit dem Ausbleiben der Magie, du hast es gesagt bei Prag, es fühlt sich nicht mehr so an, als machen die diese magische Saison. Sehe ich Frankfurt da eher
aber
weiter vorne.
Ich holt sich viel von dir ab, ne? Auch diese Finger machst du
das
ganz
ist
oft.
Einfach, das ist einfach, ja.
Wie würdet ihr Magie darstellen? Also ich habe jetzt gerade mit den Fingern gerieben.
Ja. Habe ich mir noch keine Gedanken
drüber gemacht. Ich würde so Hex.
Ja.
Und würdest du auch, ja,
okay. Ihr seht aber schon, weil ich hasse das zwar, die sind auf die Schedule gucken, wie ich gerade bei dir klein gemacht habe. Geht mir eigentlich auf die Eier. Aber, also die Prag Lions, die ersten 6 kommen in die Playoffs.
Ja.
Aus eurem
Power-Ranking. Nicht aus dem Power-Ranking.
Genau, ja, auch, aber nein, selbst nein. Aus dem Power-Ranking. Die 6 Teams kommen in die Playoffs.
Ja, Power-Ranking geht aber darum, wer würde hier wen schlagen. Ich glaube, Frankfurt würde mit ihrem Superstar-Quarterback Jameson Wang. Prag Lions auf 10 und die Wroclaw Panthers auf 11.
Sollte das nicht passieren, ist Prag natürlich, weil alle dann in eurem Power-Ranking vice versa irgendwie gegeneinander spielen in den nächsten Monaten, ist Prag einfach dann nicht unwahrscheinlich in die Playoffs drin zu rutschen, weil Herr Wittig, sollten sie, die kommen aus diesem Dreier-Bodensatz, 2-mal schlagen.
Ja, mit 8 Siegen bin ich mir ziemlich sicher, dass die Playoffs quasi für jedes Team diees Jahr gelockt sind.
Ist das eine Katastrophe oder ist das eine geile Geschichte? Das interessiert mich dann natürlich sofort, wenn ich das so...
Vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, ist eine richtig geile Geschichte und da bleibe ich auch dabei, weil die Niederlage zum Beispiel gegen...
Warst du da vor Ort?
In Frankfurt war ich dabei.
Ah, in Frankfurt, okay. Ja.
Die Niederlage gegen Wroclaw, die war zugegebenermaßen im Rückspiel jetzt vor 2 Wochen war es, glaube ich, auch ein bisschen unglücklich. Mhm. Da ist schon noch viel, viel Gutes, aber gegen die Top-Teams in unserem Power-Ranking, zu denen wir gleich kommen, kriegen die halt ordentlich
auf die Mütze.
Ja.
Siehst du das auch so, Mattes?
Und einfach
Shoutout ja oder nein, reicht schon.
An den Reddit-User Playoff-Computer, der die Playoff-Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet hat. Momentan für die Prag Lions 17%. Zugegebenermaßen war das, bevor die Helvetic Mercenaries die Pleite jetzt bekommen haben gegen die Nordic Storm. Das
ändert alles.
Ich weiß nicht, ob das direkt was damit zu tun haben wird, aber sagen wir mal, es ist ungefähr eine Chance von 1-6. Das wäre für mich keine Katastrophe. Also ich würde mich natürlich für Prag total freuen. Wir haben jetzt seit Wochen und Monaten sprechen wir darüber, dass es ein Team aus dem Keller geschafft hat, zumindest mal ins Mittelfeld zu kommen. Eine Bilanz von 8-4 wäre für die Prag Lions auch angesichts des Restprogramms natürlich eine herausragende Saison. Ich würde sie jetzt und ehrlich gesagt auch in den Wochen und Monaten vorher schon nicht als ein Playoff-Team sehen, das gegen irgendeines der anderen 5 Teams, was dann mit in der Postseason wäre, gewinnen könnte.
Exakt, das ist quasi das NFC East-Syndrom aus der NFL. Und deshalb die Frage, wenn die 17% haben, die Prag Lions, was hat denn bitte Tirol? Ich will jetzt nicht den Reddit-User leider vom Bus.
Nein. Ja, das ist halt einfach Quatsch. Halt. Ganz kurz, das rechnet nur alle Szenarien durch. Das rechnet natürlich auch die Szenarien ein, in denen Prag gegen...
Absolut.
Also diese prozentualen Chancen, die zeigen mehr zum Beispiel bei Frankfurt, die einen Sieg weniger haben als... Wir haben 5-4 Teams und Frankfurt hat erst 4 Siege.
Ja.
Wenn bei denen 10% steht, dann ist das eher ein Gradmesser als bei den 5-4 Teams, wo wirklich der Schedule einen großen, großen Einfluss auf die Playoff-Chancen
Verstanden. Hat. Das ist quasi das QBR, also das ESPN Quarterback-Rating gegen das echte Quarterback-Rating.
Ja.
Ist zwar ein schöner Wert, aber und scheinbar sind diese 12% irrelevant, weil wenn die Raiders Tirol eine größere Chance haben, möchte ich nur mal sagen, dass die Raiders Tirol noch gegen Madrid, Rheinfire und Köln spielen. Heißt also, da sind 2 Niederlagen möglich. Vor allen Dingen geht es ja nicht, dass Madrid wahrscheinlich dann eine höhere Prozentchance hat nochmal oder die gleiche. Madrid kann ja nicht die gleiche Prozentchance haben wie die Raiders Tirol und Prag hat weniger, weil die spielen beide noch gegeneinander. Egal, ihr ja, habt verstanden.
Darf okay, genau. Ganz kurz mal zum Prozedere. Du hast das sehr schön gefragt, wie das Power Ranking zustande kommt. Das hat mit uns nichts für uns nichts mit den Playoffs zu tun. So ranke ich die Teams jetzt gerade.
Nach ihrem Namen.
Das Jenner ist Vikings. Wie nicht kam der Division-Sieger oder sowas. Und die Madrid Bravos haben 52%. Wir können die Orts auch komplett rauslassen, weil so funktioniert ja Football nicht. Ja. Also so funktioniert, wenn ich einen Würfel werfe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, eine 6 zu würfeln, 16,6%. Ja. Football funktioniert ja nicht in einem
Genau, ist für mich nur ein Indikator, diese Prozentchance.
So, aber alle da drüber. 8, Rheinfire. 7, Tirol. 6, Madrid Bravos. Paris Musketeers haben 2 Plätze verloren, runter auf die 5. Haben getauscht mit den Stuttgart Search, die auf der 3 sind. Dazwischen auf der 4 die Munich Ravens. Vorne Nordic Storm und die Vienna Vikings. Über die 1 und 2 gleich noch, aber vorher die Plätze 8 bis 3. Mhm. Das sind alles Teams, die teilweise sehr gute Chancen haben. Also Stuttgart und München zum Beispiel. Aber auch Paris, Madrid, Tirol, die auch noch gegeneinander spielen. Und die Rheinfire, die können es alle irgendwo aus eigener Kraft schaffen.
Ja.
Wie geil ist das denn? 3 Spieltage... 4 Wochen vor Saisonende, so alles drin.
Vor allem, ich habe mir mal unsere kommenden TV-Spiele angeschaut. Wir haben ausnahmsweise mal... Wir zeigen
schön Herr Wetig die ganze Zeit und...
ausnahmsweise mal wirklich finden diese Spiele auch bei uns statt oder am Samstag halt auf Join.
Ohne Wenn und Abo!
Wo wir zum Beispiel... Join! Ist es diesen Samstag oder kommenden Samstag zeigen wir, glaube ich... Oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen...
Die Einbindung gegen Madrid. Kam doch schon.
Tirol gegen Madrid, kein deutsches Team, aber wir haben halt ein Spiel mit super, super krassen Playoff-Implikationen. Und das ist mal schön, dass wir jetzt nicht einfach, oh komm, wir haben hier Köln gegen Paris, weil Köln ist das deutsche Team, sondern wir haben wirklich Spiele, die...
Relevant sind, also, Punkt.
Jede Woche jetzt, jede Woche. Ja. Das ist richtig geil, das hatten wir die letzten Jahre nicht, da hatten wir mal Glück, wenn es in einem Spiel wirklich um was ging. Und ansonsten haben wir halt gezeigt, wie Rheinfire irgendjemanden zerstört.
Exakt.
Aber dieses Jahr haben wir da wirklich hinten raus, auch im TV, geile Spiele für euch.
Ja, und vorne raus hatten wir halt auch schon die letzten 3 Wochen. Deshalb, nachdem ich gerade für den Bodensatz als echten Bodensatz plädiere ich jetzt nochmal für den Topsatz als Topsatz. Wir haben seit 3-4 Wochen wirklich nicht nur spannende Spiele, sondern auch gute Football-Spiele gehabt. Und wir haben jetzt mindestens mal auf dem Zettel die nächsten 3 Wochen noch relevante Football-Spiele. Ob die gut werden, werden wir dann sehen. Aber wenn man sieht, wie die Teams sich in den letzten Wochen gegenüberstanden, muss man sagen, das ist ganz geil anzugucken.
Ja.
Und die Vienna Vikings endlich auf 1.
Vorne die Nordic Storm auf der 2. Dahinter, Quatsch, davor natürlich, die Vienna Vikings auf der 1.
Ja, schön.
Wien hat mal wieder eine relativ routinierte Vorstellung gehabt am vergangenen Wochenende. Und jetzt vermisse ich gerade die Übersicht hier, die ist in einen anderen Tab gerutscht. Wien hat gewonnen 38-12 gegen die Wroclaw Panthers. Die Nordic Storm sind in unserer Mittelwertrechnung, du machst dein Ranking, Christian, ich mach meins, sind einen Schritt dahinter, weil sie eben 35 Punkte zugelassen haben gegen die Berlin Thunder und lange nur mit einem One-Score-Game oder selbst wenn es 2 Scores waren, nur sehr knapp vorne gewesen sind. Für mich gilt weiterhin mehr oder weniger gleich auf, aber so ein bisschen Recency-Bias, das, was ich zuletzt gesehen habe, beschäftigt mich. Ja. Deswegen für mich Nordic Storm ganz knapp hinter Wien.
Ich habe sie auch von der 1 auf die 2 runtergenommen, einfach genau aus dem Grund, dass sie angreifbarer wirken als die anderen Teams. Und eben, sie gewinnen trotzdem ihre Spiele, super, aber irgendwas sagt mir, wenn sie mal nicht diesen Jadrian Clark an einem guten Tag erwischen, sondern an einem mittelmäßigen Tag und sie gehen mit einem Rückstand ins Spiel und die Gegner können weiter gegen sie so passen und dann irgendwann auch laufen, weil die Offense ist die Stärke von dem Team. Und
dann würde ich nur einwerfen kurz, dass er ein mittelmäßiges Spiel hatte und das haben sie auch gewonnen. Und zwar mittelmäßig einfach nur deshalb, weil 2 Interceptions dabei waren und eine sogar für 6 gegen Rheinfire. Selbst das haben sie noch geschafft zu gewinnen. War einfach nur.
Ja. Ich glaube, gegen Stuttgart oder Wien wäre es schwierig, wenn sie langsam starten für Nordic Storm.
Ja, und jeder startet in Stuttgart langsam. Paris, München, diese Lautstärke in diesem Stadion.
Mhm. Aber wie geil wäre das Playoff-Picture jetzt gerade? Wien und Nordic hätten spielfrei.
Ja,
Stuttgart gegen Madrid, München gegen Rheinfire. Wer da noch reinrutscht, vielleicht Tirol, vielleicht Prag, auch Wroclaw ist noch auf einer Höhe, auch mit den Paris Musketeers. Es kann quasi nur geile Spiele geben.
Ja. Die größte Freude, die ich gerade vom letzten Wochenende habe, ist, dass Madrid jetzt einen Schritt vor den anderen ist, weil sie 6-3 stehen und die anderen alle 5-4. Das brauchen sie auch, diesen Vorsprung, weil sie noch einen schwierigen Schedule haben. Aber ich würde mir wünschen, dass sie am Ende nicht gegen so ein Team wie Stuttgart spielen, sondern gegen ein offensives Team. Zum Beispiel, keine Ahnung, gib mir Raiders gegen Madrid in den Playoffs oder Madrid gegen Nordic Storm. Ich will da wirklich so, wie Icke, du es vorhin Nordic gesagt Storm, hast, ich will ein 60-63 oder sowas.
Komm schon.
Wo Reed Sinnott für 500 wirft und Clark für 600. Straight into my veins. Dieses Spiel brauche ich.
Sie spielen.
Die Frage ist dann natürlich.
Kommende Woche bei den Munich Ravens. Wir werden vor Ort sein. Sie spielen am letzten Spieltag noch gegen die Wroclaw Panthers und dann eben diesen Samstagabend gegen das Tirol Raiders. Also theoretisch das Spiel, was du gerade für die Playoffs dir gewünscht hättest.
Das müsst ihr anschauen auf Join. Icke, dein Einsatz?
Ohne Wenn und Abo. Join.
Schaut's euch an,
weil. Und wenn er Join Plus testet, könnt ihr sogar alle Spiele gucken. Oh. Muss man vielleicht nicht so tief in die Tasche greifen für einen großen Game Pass. Ja.
Kann man auch testen, Join Plus.
Das habe ich auch gelernt. Gar nicht
direkt abonnieren.
Exakt, so vier Wochen.
Das reicht perfekt für die. Bucht's euch so, dass es. Weil die Playoff-Spiele haben wir eh alle. Geht jetzt noch rein, dann habt ihr die letzten vier Wochen mit der Bye-Week.
Ohne Wenn und Abo.
So.
Ein Balleluja im Sommer.
Mathis, willst du vorausblicken aufs nächste Wochenende? Wir haben eh schon angefangen.
Wir starten, Christoph. In unseren 4-Minute-Drill. Wir sprechen über unsere drei Spiele vom kommenden Wochenende. Wir stellen uns eine Uhr. 4 Minuten, 3 Spiele. Für jedes Spiel 1:20.
Hast du eine Uhr?
Ich habe hier eine Uhr, die mitläuft. Samstagabend, RAN.de und Join die Tirol Raiders bei den Madrid Bravos. Tipp und Einschätzung zur Partie. Christian.
Madrid gewinnt und macht die Tür für Tirol zu. Und es wird mich richtig nerven, weil Tirol ein richtig, richtig gutes Footballteam ist und einfach diese 2 knappen Niederlagen gegen München und Wien hat. Wenn sie 1 davon gewinnen, stehen sie richtig gut da. Ich tippe auf Madrid als Heimteam.
Over under 400 Passing Yards. Reed Sinnott, Christoph.
Under.
Weniger?
Ja. Mal was wagen. Schnitt ist, glaube ich, 360, 65 oder so.
Raiders Defense hat richtig Klatsch gestartet gegen München am vergangenen Wochenende. Vielleicht sind da ein paar Turnover drin oder so.
Am Sonntag.
Nämlich die DNA.
Ich glaube, Christian, du bist im Ü-Wagen. Ich darf das Spiel kommentieren. Christoph, du bist beim späten Spiel. Deswegen bleiben wir beim frühen Slot. 12.45 Uhr auf Join und ProSieben Max. Die Frankfurt Galaxy begrüßen die Nordic Storm. Ist das Frankfurter Team eine Mannschaft, über die die Nordic Storm stolpern können?
Ja, beantworte bitte selber mal die Frage, weil sonst moderierst du ja nur und wir hören nie deine Einschätzungen. Und am Ende heißt es wieder, Icke und Christian haben so dummes Zeug gelabert. Mach du doch mal einen Take.
Jetzt wird's heißen, ich höre lieber Icke und Christian. Let's go.
Ja, was die Leute uns unter Hashtag Sideline Report schreiben, das kann ich ja nicht beeinflussen. Ich bin völlig zufrieden, hier die moderierende Rolle zu übernehmen.
Okay.
Zumal ich jetzt auch die Uhr aus den Augen verloren habe. Vielen Dank dafür. Die Nordic Storm sind jetzt etwas angreifbarer. Die Frankfurter werden sich, du hast Jameson Wang angesprochen, der seit 2 Spielen jetzt in Frankfurt
ist. Der
Wangster. Ich freue mich so,
ihn live zu sehen. Gut, dass ich mal sprechen darf hier. Sally, hab ich dich unterbrochen, Christian? Ey, wieso kriege ich keine High Five? Das war mein Spruch.
Das war auch ein leises Extra.
Ja. Mhm. Ist klar, gut. Jameson Wang muss sich auf jeden Fall seinen Oberarm aufwärmen, weil er werfen wird ohne Ende in diesem Spiel. Er wird werfen müssen, klar, weil Jadrian Clark und die Nordic Storm tendenziell so spielen wie die letzten Wochen auch. Also sie werden auf jeden Fall viele Punkte machen und Frankfurt muss durch die Luft gegenhalten. Ich kann mir vorstellen, dass es über eine lange Zeit im Spiel wieder eine engere Geschichte wird, als wir es von Nordic Storm aus den ersten 2 Saisonmonaten gewohnt waren. Aber ich sehe die Nordic Storm schon vorne unterm Strich.
Letzte Woche hat er übrigens nur 30 Pässe geworfen und nicht mehr 60.
Wie was seinen Play-per-Game-Counter, also inklusive Laufspielzüge, glaube ich, auf knapp unter 50 jetzt oder so reduziert hat.
Freust du dich auch ein bisschen, kribbelt's bei dir auch, dass du ihn live sehen darfst? Ich habe richtig Bock auf den.
Du bist im Übrigen, du musst
auch die Sendung noch leiten. Ich bin der Einzige, der auf dem Hype-Train ist. Frankfurt in die Playoffs mit Jameson Wang, let's go.
Und dann haben wir noch, und wir haben
ich
noch,
sag, ich, die gewinnen übrigens.
Du glaubst,
irgendwas in mir sagt, jedes Mal, wenn Frankfurt so ein Do-or-Die-Spiel hatte, haben sie verloren. Und eigentlich sollte mir das sagen, weil eigentlich sollte mir
Eben nicht, nein. Fühl dich, red weiter.
Eigentlich sollte mir das sagen, sie werden wieder verlieren und es wird sogar deutlich, weil die haben dies Jahr nichts gezeigt, wo ich so dachte, die, außer gegen Paris vielleicht, als sie gewonnen haben, kurz vor der Overtime. Ich sag, irgendwie werden die dieses Spiel gewinnen, werden völlig Jubel, Trubel, Heiterkeit, wir kommen in die Playoffs, nur um es dann in der nächsten oder übernächsten Woche herzuschenken. Das wäre ein Frankfurt Galaxy Move.
Danach gegen Prag.
Der Wangster, let's go.
Du warst aber auch großer Fan von seinem ersten Spiel, statistisch zumindest. Absolut, wir haben aber keine Zeit mehr. Direkt im Anschluss, Duisburg, Stadt, in der man mal gewesen sein muss. Die Rheinfire begrüßen die Berlin Thunder. Christoph, das eine Team, das noch in die Playoffs kommen möchte, die Rheinfire, das andere Team, das gerade fast den Primus der Saison geschlagen hätte mit dem Berlin Thunder.
Shoutout an den veganen Dönermann in Duisburg, in der Passage da am Hotel, wo wir waren. Ja. Was für ein Hoshi, ein super netter Typ. Wenn ihr aus Duisburg kommt, ihr kennt den Laden, da kann man so einen Zettel an die Decke und an die Wand kleben, wo man Grüße da lässt für jemanden.
Rheinfire-Fans kommen auf ihre Kosten bei dieser Spielbesprechung.
So, exakt. So ein, wir haben ihn immer den langen Lörres genannt, so ein riesiger Hoshi von Dürrem. Ja. Richtig geil war das, als wir da zum Finale waren.
Christian, möchtest du was sagen über Berlin Thunder
in Rheinfire? Vegan Lanchik Köfte oder sowas.
Oh ja.
Köfte, es gibt auch ganz viele andere Dönerläden.
Aber nicht in Duisburg, da gibt es nur den einen. Ohne Wenn und Abo bei Join.
Außer, jetzt bin ich verwirrt, ich dachte, das wäre auf Schalke.
War in Duisburg.
Egal.
Ja, war das in Gelsenkirchen? Nee, war in Duisburg. Ah, war vor zwei Jahren.
Entschuldigung, ja. Ich nehme alles zurück. Rheinfire wird gewinnen. Nächste Frage.
Okay. Christoph, möchtest du noch was beisteuern?
Gegen Berlin?
ja.
Ja, ich wollte wissen, wo wir sind. Nö, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, nachdem Rheinfire so niedergeschlagen war, Thema Sideline, um ein bisschen Sideline-Report hier reinzubringen, als Rheinfire gegen Nordic Storm verlor, war sehr große Trauerstimmung dort bei denen. Das hat ihnen sehr wehgetan, dieses Spiel, vor allen Dingen, weil sie auch richtig gut waren. Mhm. Und das, glaube ich, fast so ähnlich, wie wir das bei Stuttgart beschrieben hatten, brauchten in dieser Partie. Und zwei Wochen später sind sie in der Situation, dass sie auf die Tabelle gucken und sehen, Moment mal, wenn wir jetzt einfach unsere Spiele gewinnen, marschieren wir wahrscheinlich doch in die Playoffs rein. Und das ist eines dieser Spiele, was sie einfach gewinnen werden.
Einen Rausschmeißer gebe ich euch noch. Nomi hat vorhin in der Redaktionskonferenz das schön gesagt, die Rheinfire-Fans sind ein bisschen erfolgsverwöhnt. Mhm. Die sind da zwei Jahre im Stadion, wir klatschen alle weg. Das ist jetzt die Phase in der Saison, wo man mal ein bisschen testet. Die haben gerade zwei Heimniederlagen, glaube ich, in Folge gehabt. Oh, nein.
Bleib einfach bei dir, red einfach mal weiter und Mathis
guckt schon. Sie hatten zwei Heimniederlagen, aber dazwischen 43-0 gegen Hamburg. Aber harte Heimniederlagen gegen Wien und Paris. Ja doch, das Spiel habe ich vergessen. Egal, schneiden wir raus. Die haben zu Hause einen schlechten Rekord. Und jetzt werden sie mal getestet, diese Schönwetterfans. Ich will euch nicht angreifen, aber
ein bisschen vertragen sind.
Im letzten Saisonviertel braucht euch euer Team.
Und ich formuliere auch nochmal lustig und sage, jetzt könnt ihr den Gegner wirklich wegklatschen, aber von der Tribüne wegen. Woo! Let's go! Offense, ihr hört nichts! Woo!
Bitte ohne Tröten.
Wir haben leicht überzogen. Schade. Ich habe nur eben die Stirn gerunzelt, weil, also sie haben nicht jetzt gerade das letzte Heimspiel gewonnen gegen Hamburg. Das ist eine Ewigkeit her. Die hatten jetzt gerade 1, 2, 3, 4, 5
Auswärtsspiele
in Folge. Sie machen jetzt dreimal zu Hause. Dreimal zu Hause. Erst gegen die Berlin Thunder, dann gegen die Tirol Raiders und dann noch gegen die Nordic Storm.
Jetzt kommt auf die
Fans was an. Ich werde diesen Satz noch zu Ende bringen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, wird es am letzten Spieltag beim Heimspiel, beim Rückspiel gegen die Nordic Storm noch um die Playoffs gehen für die Rheinfire.
Warum nicht?
Vielen Dank für diese Insights.
Ja, warum nicht?
Für diese Auskünfte von euch. Ich fühle mich jetzt voll informiert.
Ich fühle mich desinformiert.
Und ich fühle mich richtig gut aufgehoben hier in dieser Redaktion.
Ja, wunderbar. Das war ein Hilfeschrei aller Mathe. Ja,
das war Run Football Sideline Report. Schreibt uns @SidelineReport auf Twitter. Folgt uns. Kann man uns folgen? Nee, man kann uns nicht folgen.
Hast du
einen
Traum gemacht?
Man kann uns nur anhören. Nein, Hashtag Sideline Report.
Hashtag Desinformation noch zum Ende. Liebe Grüße.
Bis nächste Woche.
Tschüss.